رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Und herzlich willkommen zum heutigen Vortrag. Und zwar schließen wir mit dem heutigen Vortrag das Viertel über die Charaktereigenschaften ab, inshallah ta'ala, um das nächste Mal, das nächste Viertel zu beginnen. Also der Autor hat ja das Buch in vier Viertel eingeteilt. Und hier ging es um die weltlichen Angelegenheiten. Wir haben ja über die Brüderlichkeit, die Ehe und so weiter. Diese Beziehungen und Benimmregeln haben wir in diesem Abschnitt, in diesem Viertel besprochen. Abschließend erwähnt der Autor nun eine Beschreibung des Propheten alaihi salatu wassalam. Und das Schöne an solchen Beschreibungen, an solchen Zusammenfassungen ist, dass man das verwenden kann als Liste, um es abzuhaken. Was mache ich und was fehlt bei mir? Also welche Angelegenheit erfülle ich und welche Angelegenheit erfülle ich nicht? Und da sagt er, wisse, die äußeren Verhaltensregeln sind ein Hinweis auf die inneren und die Bewegungen der Körperteile sind die Früchte der inneren Gedanken. Also er sagt, das Äußere ist Resultat des Inneren. Und das ist natürlich abgeleitet vom Hadith des Propheten alaihi salatu wassalam. Und im Körper ist ein Organ. Wenn es gut ist, ist der ganze Körper gut. Und wenn es schlecht ist, ist der ganze Körper schlecht. Dies ist das Herz. Das heißt, das Herz ist der Motor, der Antrieb. Und die Körperglieder sind die Werkzeuge oder sind diejenigen Aspekte, die ausführen. Oder wie andere sagen, das Herz ist der König und die Körperteile sind die Soldaten. Die Taten sind das Ergebnis der Charaktereigenschaften und das sittliche Verhalten ist ein Ausfluss des inneren Wissens. Also so wie ein See, in dem nun zum Beispiel Fische schwimmen und so weiter, die Menschen schwimmen darin und er ist sehr schön und so weiter. Er entspringt irgendwo. Er entspringt aus einem Berg, aus einer Quelle. Und so ist das auch mit deinem Charakter. Wenn der Charakter gut ist, dann eben, weil das Innere auf Wissen basiert. Also deine Verhaltensweisen basieren auf Wissen über Al-Quran und As-Sunnah und über den edlen Propheten alayhi salatu wassalam. Die innersten Geheimnisse des Herzens sind der Boden, auf dem die Taten gedeihen. Das sind alles nun Gleichnisse, die er hier erwähnt, damit wir wissen, was es bedeutet. Das Innere, das Herz, wenn es fruchtbar ist, dann gedeihen die Blüten. Und deswegen hat auch Allah subhanahu wa ta'ala das Glaubensbekenntnis als fruchtbaren Baum beschrieben. Und das Gleichnis des Ausdrucks, also La ilaha illallah, ist wie das Gleichnis eines Baumes, dessen Wurzeln fest im Boden verankert sind und dessen Baumkrone in den Himmel ragen. Und gemeint ist die Palme. Weil die Palme eben eines der süßesten Früchte hat überhaupt. Und so ist auch die Süße des Glaubens. Das heißt, wenn dieser Glaube fest verwurzelt ist im Herzen und das Herz der fruchtbare Boden ist, dann wird dieser Baum des Glaubens eben Früchte tragen, die genießbar sind. Und ihre Quelle, also der Boden ist die Quelle. Das Licht der inneren Geheimnisse ist es, das auf das Äußere scheint, es schmückt und verschönert. Wer kein demütiges Herz hat, dessen Glieder zeigen keine Demut. Und wessen Brust nicht die Nische für das göttliche Licht ist, dessen äußeres Verhalten wird nicht mit dem Glanz der prophetischen Verhaltensweisen erstrahlen. Also, Allah subhanahu wa ta'ala ist das Licht und die Rechtleitung ist das Licht. Und so erhellt das Herz und verschwindet die Finsternis des Herzens durch den Glauben an Allah tabaraka wa ta'ala. Er sagt nun, wir haben bereits zuvor eine Reihe von Verhaltensregeln genannt, so dass es nicht nötig ist, sie hier zu wiederholen. In diesem Kapitel wollen wir uns jedoch auf einige der Verhaltensweisen und Charakterzüge des Gesandten sallallahu alaihi wa sallam beschränken, um neben der Aufzählung der Verhaltensweisen auch den Glauben zu stärken, indem wir seine edlen Eigenschaften betrachten. Denn jede einzelne seiner Eigenschaften bezeugt, dass er der edelste aller Geschöpfe, der höchste an Rang und der größte an Würde ist. Wie ist es dann erst mit der Gesamtheit seiner Eigenschaften? Also er sagt, eine Eigenschaft ist beim Propheten alaihi salatu wassalam schon vollkommen. Und wegen einer einzigen Eigenschaft kann man ihn lieben. Such dir egal was aus vom Verhalten des Propheten sallallahu alaihi wasallam und du siehst darin ein Vorbild für dich. Wie ist es nun, wenn alle seine Verhaltensweisen vorbildlich und vollkommen sind? Dann lieben wir ihn umso mehr. Aisha radiallahu anha wurde über den Gesandten sallallahu alaihi wasallam gefragt, also über seinen Charakter. Sie sagte, sein Charakter war der Koran. Was der Koran missbilligte, missbilligte auch er. Und worüber der Koran wohlgefällig war, darüber war auch er wohlgefällig. Und deswegen sagen die Ulama, er war ein wandernder Koran. Diese Aussage ist keine Aussage der Sahabe, aber die Ulama haben unter anderem durch die Aussage von Aisha radiallahu anha und auch durch die Ayah, die wir gleich sehen, abgeleitet. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat sich an den Koran gehalten, also war er ein wandernder Koran, alaihi salatu wassalam. Allah sagt, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Und wahrlich, du besitzt einen großartigen Charakter. Vielleicht wäre präziser übersetzt, du bist auf einem großartigen Charakter. Denn hier steht, وَإِنَّكَ لَعَلَى und nicht وَإِنَّ لَكَ خُلُقٌ عَظِيمٌ, sondern وَإِنَّكَ لَعَلَى. Und das zeigt natürlich auch, dass sein Rang hoch ist, alayhi salatu wassalam. Er sagt nun, und dies ist eine Zusammenstellung der schönsten Charakterzüge und Eigenschaften des Gesandten sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Er sagt nun, der Gesandte sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam war der nachsichtigste aller Menschen. Das ist schon Nummer eins. Also wie gesagt, am besten Papier und Stift und jetzt eine Liste. Eine Liste machen und immer prüfen, war ich diese Woche so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Oder von mir aus auch täglich. Aber zumindest mal einmal die Woche schaust du dir diese Liste an und wie war's? Hatte ich Fehler? Habe ich alles so gemacht wie an-Nabi alaihi salatu wassalam? Also das Erste, er war der nachsichtigste aller Menschen. Dazu gibt es natürlich viele Beispiele im Umgang mit jenen, die ihm Schlechtes angetan haben. Und da frag du dich, wie bist du im Umgang mit jenen, die mir Schlechtes tun? Und auch hier sage ich, wir brauchen jetzt nicht alles zu wiederholen, was wir erwähnt haben über den Umgang. Das hatten wir ja schon bereits erwähnt im in der Erläuterung dieses Werkes. Also deswegen könnt ihr euch die vorherigen Vorträge und euch anschauen. Er sagt, er war der nachsichtigste aller Menschen, der großzügigste aller Menschen. Und die Frage ist also, wie großzügig bist du? Oder bist du eher geizig? Großzügig, nicht nur mit Geld, sondern auch mit Hilfsbereitschaft, mit Wissensvermittlung und so weiter. Er war der barmherzigste aller Menschen. Die Barmherzigkeit zeigt sich eben im Mitgefühl, in der Unterstützung anderer. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, irhamu man fil ard, seid barmherzig zu denen, die auf der Erde sind. Yarhamkum man fis sama, dann wird derjenige mit euch barmherzig sein, der über dem Himmel ist. Also, bist du barmherzig mit Menschen? Er pflegte seine Sandalen selbst zu flicken, seine Kleidung zu nähen und im Haushalt seiner Familie zu helfen. Das bedeutet, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wenn er denn Zeit hatte, denn er hatte nicht immer die Zeit, dies zu tun. Manchmal war er irgendwo weg, ja, ob das jetzt eine Reise ist wegen einem Krieg oder er musste zu Leuten, er musste schlichten, er musste unterrichten, er musste antworten und so weiter und so fort. Das heißt also, er war nicht immer zu Hause und hatte Zeit. Aber wenn er denn Zeit hat, dann war er auch hilfsbereit. Hier natürlich ist es nicht richtig, wenn dann Schwestern sagen, okay, siehst du, An-Nabi alayhi salatu wasalam hat im Haushalt geholfen, also 50-50, ein Tag du, ein Tag ich. So ist nicht die Aufteilung gewesen beim Propheten alayhi salatu wasalam. Denn der Islam sagt, die Aufgabe des Mannes ist, die Versorgung, den Unterhalt zu gewährleisten. Dafür ist die Aufgabe der Frau, das zu erledigen, damit der Mann sich auf seine Aufgabe kümmern kann. Das heißt, wenn er arbeiten geht, kommt er nach Hause und dann findet er zum Beispiel Kleidung oder was zu essen und so weiter und so fort. Wenn jetzt eine Frau sagt, aber ich arbeite auch, darfst du gerne, musst du aber nicht. Musst du nicht. Der Mann muss für Unterhalt sorgen. Wenn jetzt also eine Frau sagt, aber ich arbeite auch, das ist schön und gut, darfst du ja. Aber deswegen kannst du nicht sagen, okay, dann brauchst du meine Pflichten nicht zu erfüllen. Nee, nee, deine Pflichten musst du trotzdem erfüllen. Wir sagen aber dem Mann, wenn du weißt, deine Frau arbeitet auch, dann sei nachsichtig, umso mehr. Das heißt, wenn es nicht jeden Tag neu gekochtes gibt, dann, bitteschön, geht die Welt nicht unter. Also ein liebevoller Umgang. Aber wenn wir jetzt reden von Rechte, Pflichten, von den Rechten und den Pflichten, dann ist klar, der Mann kann auch nicht sagen, weißt du was, liebe Frau, du gehst ja arbeiten, ich gehe nicht arbeiten. Nee, du musst arbeiten gehen. Ja, aber meine Frau verdient Geld. Das ist ihr Geld. Du musst arbeiten gehen. Das heißt natürlich jetzt nicht, wenn jemand Urlaub beantragt, das wäre haram. Nein, das ist nicht haram. Aber ich meine im Allgemeinen kann nicht der Mann sagen, okay, weil die Frau meine Aufgabe übernommen hat, übernehme ich meine Aufgabe nicht mehr. Und genauso das andere. Die Frau kann nicht sagen, weil der Mann meine Aufgabe übernommen hat, übernehme ich meine Aufgabe nicht mehr. Oder eben, dass die Frau sagt, weil ich die Aufgabe des Mannes übernommen habe, brauche ich meine Aufgabe nicht zu übernehmen. Nein, nein, nein. Jeder übernimmt die Aufgabe, die er hat. Und wenn natürlich jetzt die Menschen versuchen, den Islam zu kritisieren wegen dieser Aufteilung, wie könnt ihr nur so aufteilen und so weiter, dann sagen wir, es hat sich ja wohl bewiesen, wenn die Frau nicht für ihre Kinder da ist, weil sie arbeiten muss, weil sie Karriere machen muss, dass dies ein gewaltiger Nachteil ist für die Erziehung der Kinder. Egal wie viele Kindergärten es gibt, Nochmal abgesehen davon, dass es nicht genug Kindergärten gibt. Aber sagen wir mal, es gibt genug. Und es gibt genug Hort. Und es gibt genug, was weiß ich was. Keiner ersetzt die Mutter. Nie und nimmer kann man die Mutter ersetzen. Und die Kinder brauchen die Nähe zur Mutter. Wenn die Mutter aber jetzt arbeiten gehen muss, sie darf ja. Wir reden jetzt nicht, darf sie oder nicht. Stellen wir uns vor, sie muss, islamisch gesehen, müsste sie arbeiten gehen. Wer kümmert sich dann um die Kinder? Aber da der Westen oder sagen wir mal die Liberalen auch in der muslimischen Welt keinen Wert, also nicht wertschätzen, die Aufgabe, die erzieherische Aufgabe, dieser erzieherische Auftrag der Mutter, haben einige Musliminnen oder auch muslimische Männer diese Minderwertigkeitsgefühle. Oh, Hausfrau. Ich bin Hausfrau. Nimm mal diesen Ausdruck weg und ersetz ihn mit Innenarchitektin. Oh, Innenarchitektin, oh, das hört sich gut an, ne? Aber das ist ja der Einfluss des Shaitan. Durch Begriffe will er Dinge ändern. Ob das Gute schlecht wird oder das Schlechte gut wird. Auf jeden Fall, Nabi alayhi salatu wasalam hat unterstützt. Also immer bitte das Gleichgewicht. Weder auf der einen Seite übertreiben, noch auf der anderen Seite untertreiben. Nabi alayhi salatu wasalam hat unterstützt, wenn er konnte. Das heißt, der Ehemann packt manchmal an. Also es gibt Ehemänner, die packen grundsätzlich nicht, ich bin der Mann, grundsätzlich fasse ich nichts an. Da sagen wir, wer ist hier dein Vorbild? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat geholfen. Aber darf jetzt die Frau deswegen sagen, okay, jetzt machen wir einen Schichtplan, ein Tag du, ein Tag ich, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam ab und zu mal geholfen hat? Das ist natürlich nicht richtig abgeleitet vom Leben des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn wenn wir uns anschauen, die Sahabiyat, die Vorbilder für die Frauen sind, dann sehen wir, dass sie sich gekümmert haben um diese Angelegenheit. Weiter geht es, er war schamhafter als eine Jungfrau in ihrem Gemach. Hier geht es also um das Verhalten des Propheten sallallahu alaihi wasallam, zum Beispiel in der Wortwahl. Dass man nicht vulgär ist, dass man darauf achtet. Das ist eigentlich, diese Schamhaftigkeit findet man bei jungen Mädchen, ja, die schämen sich und so weiter und so fort. An-Nabi alayhi salatu wassalam war noch schamhafter. Er hat noch mehr darauf geachtet. Er war noch sensibler. Wie rede ich? Und ihr kennt die Geschichte, als eine Frau An-Nabi alayhi salatu wassalam fragte, wie soll ich mich reinigen, wenn ich die Periode habe? Dann sagte er, folge der Spur des Blutes. Sie hat es nicht verstanden. Dann sagte sie, wie? Dann sagte er, folge der Spur des Blutes. Hat sie immer noch nicht verstanden. Dann sagt er, Subhanallah. Also mehr kann ich jetzt nicht sagen. Er will nicht sagen, du nimmst das und machst dies und jenes, obwohl es über eine religiöse Angelegenheit geht. Aber er war schamhaft, alayhi salatu wassalam. Das heißt also, man soll nicht einfach drauf los reden, nicht einfach drauf los. Schamhaftigkeit zum Beispiel in der Kleidung, auch bei Männern, sollen sich schämen, anständig kleiden, nicht zum Beispiel oberkörperfrei vor Leuten rumlaufen. Das ist auch eine Schamhaftigkeit. Egal wie durchtrainiert du bist, du sollst dich schämen. Es gehört zur Manier, dass ein Mann nicht mit freiem Oberkörper rumläuft. Ist haram, siehst du, hier, wir reden hier von einer Stufe über dem Haram. Also abgesehen von, es ist nicht haram, aber es gehört sich nicht. Das heißt, du wirst nicht sündigen und nicht bestraft, wenn der Mann oberkörperfrei auf der Straße rumläuft. Aber das ist ein schlechter Charakter. Das ist ein sehr schlechter Charakter. Und der Muslim, der sollte sich eben schämen und sollte darauf achten, Nicht sagen, okay, das ist erlaubt, mach ich. Oder auch beim Reden, habe ich beschimpft. Ja, es geht nicht um Beschimpfen, aber zum Beispiel, wir sind am Essen. Du bist nicht der Erste, der zugreift. Ja, nee, es gibt, schäm dich ein bisschen, halt dich ein bisschen zurück, reiß dich zusammen. Er folgte der Einladung eines Dieners, also wenn ein Muslim ihn eingeladen hat, selbst wenn ein Nicht-Muslim, er wurde ja vergiftet, als er die Einladung der einen Jüdin angenommen hat und ist zu ihr gegangen. Auf jeden Fall, also er war sozial, alayhi salatu wassalam. Also er hat Menschen besucht, er hatte Kontakt zu den Leuten, er war nicht ein Mensch, der sehr zurückgezogen ist. Natürlich, manchmal will man und braucht man eine Zurückgezogenheit. Dieses Thema hatten wir auch behandelt. Ja? Er besuchte Kranke. Das ist auch eine fürsorgliche Art und Weise. Du nimmst dir die Zeit für deine Geschwister. Du nimmst dir die Zeit. Noch einmal, wir reden hier von wem? Von jenem, der also noch beschäftigter als er, kannst du nie im Leben sein. Nie im Leben. Er war Staatsoberhaupt, Richter, er war Vater, Ehemann, Freund und so weiter und so fort. Prophet an allererster Stelle, Botschafter der Religion und so weiter, Krieger, General, er war alles. Und trotzdem hat er Kranke besucht. Trotzdem hat er Einladungen angenommen. Du sollst natürlich jetzt nicht den ganzen Tag nur mit Freunden rumhängen, aber auch nicht nie und nimmer. Es gibt Leute, die sieht man nie wieder. Sobald die geheiratet haben, sieht man sie nie wieder. Hast keine 5 Minuten Zeit, mal mit deinen Brüdern zusammenzusitzen. Und deswegen ist es ja gut, dass man sich in der Moschee trifft. Ich habe keine Zeit, nie. Also man sieht dich nie, nur am Eid, Salat al-Eid sieht man dich. Ansonsten, ich habe Familie. Bist du der Einzige, der Familie hat? Bist du der Einzige, der Kinder hat? Du sollst auch dich um andere kümmern. Warum? Weil wenn du, es gibt einen Bruder und den triffst du dann, vielleicht kann er mal ein bisschen offener mit dir reden, er hat Sorgen, der braucht einen Rat und so weiter und so fort, dann kannst du für ihn da sein. Oder er braucht keinen Rat, er will einfach nur dein Lächeln sehen, dann geht's ihm gut. Das heißt also, ein Muslim soll auch für seine Gesellschaft da sein. Er ging allein zu Fuß, ließ andere hinter sich auf seinem Reittier mitreiten. Also, das heißt, mal ging er zu Fuß, alayhi salatu wassalam, darauf geht er nochmal später etwas ein, und er hat auch andere mal reiten lassen. Also er war sehr bescheiden, alayhi salatu wassalam, sehr bescheiden. Er war nicht jemand, der sagt, also nee, wo ist mein Reittier? Also entweder ich krieg eine Kolonne oder ich komme nicht zu euch, was soll das? Nein, egal wie, okay, von A nach B, jetzt geht's nur zu Fuß, dann gehen wir zu Fuß. Jetzt gibt's ein Reittier, dann reite ich mit jemandem zusammen, bitteschön. Ja, jetzt kann ich alleine, bitteschön. Er war nicht kompliziert, alayhi salatu wassalam, obwohl er der beste Mensch ist. Alayhi salatu wassalam. Nahm Geschenke an, Almosen nicht. Sadaqa ist ja verboten für Ahlul Bayt. Die Familie des Propheten sallallahu alaihi wasallam darf keine Spende erhalten, aber Geschenke. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam war sehr gottesfürchtig. Er hatte Sachen nicht genommen, bis er sich sicher war, war es ein Geschenk oder nicht. Und das war ja eines der Aspekte, wodurch Salman al-Farisi radiallahu anhu auch mitbekommen hat, dass er ein Prophet ist. Weil er wusste, der Prophet nimmt keine Spenden an. Da kam er zu ihm, hat ihm gesagt, bitteschön, das ist eine Spende. Hat er nicht angenommen. Am nächsten Tag hat er gesagt, bitteschön, das ist ein Geschenk. Hat er angenommen. Hat er gemerkt, okay, du bist der Gesandte, alayhi salatu wassalam. Er sagt, er nahm Geschenke an, hat davon gegessen, also wenn das Geschenk Essen war, und schenkte als Gegengabe etwas zurück. Er aß jedoch keine Almosen. Und er fand nicht einmal von den minderwertigen Datteln so viel, dass er seinen Bauch damit füllen konnte. 3 Tage hintereinander wurde er nie von Gerstenbrot satt. Also, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hatte nie das beste Getreide gegessen zur damaligen Zeit. Ja? Das heißt, es gab nur das, was so gängig ist, aber besondere, schöne Formen von Getreide hat er nicht gegessen, alayhi salatu wassalam. So lebte er, alayhi salatu wassalam. Und hier, wenn wir das Leben des Propheten, sallallahu alayhi wasallam, uns betrachten, hat er was verpasst? Das muss sich jeder fragen. Der Nabi, sallallahu alayhi wasallam, hatte eine enge Wohnung. Wenn er Sujud machen wollte, musste Aisha radiallahu anha ihre Beine zurückziehen. Sonst ist kein Platz. So eng ist das. Also, das heißt, du legst dich hin und das war's. Dann kann jemand nicht mehr beten. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, wie im anderen Hadith, man hatte an seinem Körper Spuren gefunden aufgrund der Matte, ja, also diese aus Zweigen. Alayhi salatu wassalam. Das heißt also, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam lebte in Armut. Manchmal ging es ihm gut, ja. Manchmal, ja. Aber wenn es ihm gut ging, hat er wieder so viel gespendet, dass er wieder nichts hat. Alayhi salatu wassalam. Manchmal hat er auch Fleisch gegessen. Alayhi salatu wassalam. Aber nicht jeden Tag. Möge Allah uns die Gaben segnen. Es ist nicht haram, Fleisch zu essen. Aber stell dir die Frage, wenn du etwas nicht erreicht hast, ich habe nicht dieses Riesenhaus oder Eigentum oder dieses besondere Auto oder ich mache nicht jedes Jahr einen Urlaub oder ich war noch nie am Meer. Zum Beispiel, such dir aus, was du noch nie erlebt hast. Ich war noch nie Bungee springen, umso besser. Also je nachdem, was für dich die größten Glücksmomente sind und du hast es aber nicht erreicht. Und jetzt? Hast du was verpasst? Hat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam etwas verpasst? Nein, weil der ewige Genuss ist im Paradies. Was sollen dann wir sagen, die wir das Leben genießen? Du hast ein Auto und du machst Urlaub und du gehst spazieren und du hast Essen. Und wenn überhaupt, dann ist dein Kühlschrank vielleicht nicht so voll wie immer. Aber du hast was zu essen. Warum denken wir dann, boah, das Leben, das habe ich nicht genossen. Nee, da fehlt was. Weil der Mensch ein nimmer satt ist, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt. Hätte er ein Flussbett an Gold, würde er sich einen zweiten wünschen. Und nichts füllt den Mund des Sohnes Adams, also des Menschen, außer Erde. Erst wenn du im Grab bist und Erde wird geschüttet auf dich, dann hast du genug. Dann war's das. Aber solange du lebst, willst du immer mehr, immer mehr, immer mehr. Der Muslim schaut sich den Propheten an, alayhi salatu wassalam. Er sagt, und er hat sich aus Hunger einen Stein auf den Bauch gebunden. Möge Allah unseren Geschwistern in Reza beistehen. Diese Sache haben wir jahrelang immer erwähnt. Und er hat sich einen Stein an seinen Bauch gebunden und einen Stein. Und dann haben wir immer gesagt, ja, Alhamdulillah, sowas gibt's nicht. Bis wir die Leute in Reza gesehen haben. Möge Allah ihnen beistehen. Wie sie Steine binden, weil sie nichts zu essen haben. Möge Allah diejenigen, die sie foltern, Allahumma vernichte sie. Ya Rabbil Alamin. Ya Hayya Qayyum. Also so oft redet man über diesen Aspekt. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat sogar 2 Steine gebunden. Abu Bakr und Umar radiallahu anhum sind raus, sie hat nichts zu essen. Und haben gesucht, gibt es irgendjemand, der vielleicht ein bisschen Essen hat. Auf jeden Fall haben sie dann den Propheten gefunden, alaihi salatu wasallam, wie er 2 Steine gebunden hat. Ja, wir kennen das ja vielleicht, der ein oder andere, wegen Kopfschmerzen bindest du dann und drückst, damit dieser Schmerz weggeht. Ja. Und Alhamdulillah, möge Allah uns vor Hunger bewahren. Wenn eben der Magen so schmerzt, dann drückt man diesen Schmerz ein bisschen weg, indem du Steine nimmst und bindest da, wo es weh tut. Und subhanallah, und diese Sache finden wir jetzt bei unseren Geschwistern in Gaza, möge Allah ihnen beistehen. Aber diese Menschen, möge Allah sie festigen, wie ich in einer Khutbah gesagt habe, sie sind für uns die Wiederbelebungsmaßnahme. Die Umma muss aufwachen. Aufwachen, dass sie weiß, Sünden führen zu dieser Situation. Unsere Sünden, nicht die Sünden von Ahl Gaza, unsere Sünden führen zu dieser Situation. Du bist schuld, dass es einem anderen schlecht geht. Weil würdest du bereuen und Dua machen, hätte Allah Azza wa Jal dieses Leid gelindert oder aufgehoben. Zweitens, die Heuchelei zu erkennen. Die Heuchelei. Die ganze Welt ist nicht in der Lage, diese Hungersnot aufzuhalten. Obwohl es einfach ist. Essen ist da. Aber man lässt den Tyrann in der Tyrannei. Warum? Weil man sagt, da gibt es ein paar Verbrecher und deswegen muss das ganze Volk verhungern. Was ist das für eine Logik? Was ist das für eine Logik? Möge Allah unseren Geschwistern beistehen. Er sagt, und er hat gegessen, was vorhanden war. Und tadelte niemals ein Essen. Das hatten wir ja auch erwähnt. Das zeigt seine Bescheidenheit. Hat es ihm gefallen, hat er gegessen. Hat es ihm nicht gefallen, hat er nicht angefangen zu, was ist das und wie. Du kannst natürlich gerne sagen, guck mal, da fehlt Salz, das ist verbrannt, das ist wieder was anderes. Aber nicht dieses Igitt, was ist das und so. Ja, du kannst ja gerne Vorschläge machen, guck mal, das nächste Mal bitte das und das, ja, das kannst du verbessern. Das ist ja nicht haram, ist auch keine Ablehnung des Essens. Sein liebstes Essen war Fleisch und vom Schaf bevorzugte er die Schulter. Unter den Gemüsen bevorzugte er Kürbis. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Kürbis. Also wenn du Kürbis isst, denke an den Propheten alayhi salatu wassalam. Von den Beilagen Essig und von den Datteln die Ajwa-Datteln. Er hat getragen, was er vorfand. Einmal ein gestreiftes Gewand aus Jemen, einmal ein Wollmantel. Er ritt zuweilen auf einem Kamel, manchmal auf einem Maultier, manchmal auf einem Esel und manchmal ging er zu Fuß, sogar barfuß. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad. Er liebte wohlriechende Düfte und verabscheute üble Gerüche. Das sollte auch jeder immer für sich beachten, dass man versucht, so gut es geht, gut zu riechen. Gut, manchmal merkt man es nicht, aber es kann ja nicht sein, dass man es nie merkt. Also es kann sein, heute hast du mal einen anstrengenden Tag gehabt, okay, und du merkst jetzt nicht, dass, okay. Aber dass du nie darauf achtest, frag ab und zu mal, vernimmst du einen üblen Geruch, ob es jetzt Familie ist, deine engen Freunde, sag denen, guck mal, wenn ihr merkt, sag mir bitte, ja. Warum? Weil du willst ja nicht die ganze Zeit die Leute stören damit oder belästigen damit. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam war sehr sensibel. Sehr, sehr sensibel. Deswegen, weil ja Aisha radiallahu anha das wusste, hat sie damals, als sie und Hafsa radiallahu anhuma, wegen diesem Essen, wegen diesem Honig, was er geschenkt bekam, haben sie ihm gesagt, also irgendwie ist da hast du einen Geruch. Da hat er gesagt, ich werde nie wieder von diesem Honig essen. Und da kam ja die Sura, At-Tahrim. Oh Prophet, warum verbietest du dir, was Allah dir erlaubt hat? Das ist eine der zwei Tafasir. Also Interpretation des Offenbarungsanlasses dieser Sura. Auf jeden Fall, also Nabi alayhi salatu wassalam war sehr sensibel, was dies angeht. Er ehrte die Tugendhaften und gewann die Hochstehenden für sich. Also wer Ansehen hat, den hat er auch respektiert. Nicht einfach so, wer ist das oder ja, ich bin ja selbst. Er hat sich nicht gesagt, ich bin ja Prophet, also besser geht's nicht. Nee, er hat Menschen respektiert. Achte auf diese Sache. Und deswegen auch im Familienleben. Achte auf deine Frau, respektiere sie, deine Kinder. Jeder, der was Gutes macht, danke ihm. Sag Barakallahu fiki oder Barakallahu fika. Ja, also ob es eine Frau oder ein Mann ist, ein Junge oder ein Mädchen ist. Zeige Achtung. Und nicht, ich bin der Chef und das war's dann. Alles andere, ihr müsst mich beachten, ich habe niemanden zu beachten, ich bin höher gestellt. Wir sind alle Kinder Adams und Adam ist aus Erde, sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Am Ende sind wir alle gleich. Ja, habe ich als Vater keine Rechte? Du hast Rechte, aber du hast nicht das Recht anzugeben, hochmütig zu sein und die anderen zu verachten. Dazu hast du kein Recht. Er scherzte, sagte dabei aber stets nur die Wahrheit. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam hat nie gelogen. Selbst als er einen Witz machte, alayhi salatu wasalam, das zeigt also, Scherzen ist erlaubt. Du sollst natürlich jetzt nicht übertreiben, jeder zweite Satz ist ein Scherz. Ja, das Leben ist viel ernster, besonders das jenseitige Leben. Der Nabi sallallahu alaihi wasalam sagte, wenn ihr wüsstet, was ich weiß, dann würdet ihr wenig lachen und viel weinen. Aber er hat nicht gesagt, dann würdet ihr nie lachen. Also alles bitte in Maßen. Auf jeden Fall, der Nabi alayhi salatu wasalam sagte zu einer Frau, sie war hochbetagt, war ein bisschen älter, und er sagte, hochbetagte Frauen kommen nicht ins Paradies. Und er scherzte damit und er hatte nicht gelogen, denn alle im Paradies sind 33 Jahre. Es gibt keine älteren Damen, auch keine älteren Herren. Also er sagte, es gibt keine älteren Damen im Paradies und das stimmt ja. Es verging, er lachte, ohne laut zu lachen. Also dieses übertriebene laute Lachen, das ist nicht gut. Ja, aber ich bin so. Trainier das ab. Gewöhn dir das ab. Versuche, dich zusammenzureißen. Wenn du so einen Lachkrampf bekommst, Lachanfall, dann nicht laut lachen. Das heißt nicht, dass du nie lachen darfst, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Es gibt Leute, also wenn die lachen, ganz Europa merkt das. Also nicht übertreiben. Es verging keine Zeitspanne in seinem Leben, ohne dass er sie entweder für Allah nutzte oder für etwas, was für ihn selbst notwendig war. Also er hat seine Zeit nicht vergeudet. Ja, heißt es, du sollst permanent arbeiten? Nein, du kannst ja auch Ruhephasen haben. Mach einen schönen Urlaub, aber diene Allah dabei. Gedenke Allah. Kannst nicht deinen Mund bewegen. Du bist am Schwimmen am Strand, mashallah, auf den Malediven und so weiter. Ich weiß ja gar nicht, ob das islamkonform ist, aber gehen wir mal davon aus, ja. Islamkonform und so weiter und so fort. Ja. Und, oder du hast deine Privatinsel mit deinem Privatjet, Allahumma barik, kannst uns auch einladen dann. Und sag Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ja. Und wenn du ein Hai siehst, kannst du La hawla wa la quwwata illa billah sagen. Auf jeden Fall, das heißt, wir sollen Allah gedenken, auch wenn wir mal eine Pause machen. La ilaha illallah ist die einfachste, Bittgebet. Einfachster Dhikr. Du musst nichts machen, nur deine Zunge, nicht mal deine Lippen musst du bewegen. La ilaha illallah. Du musst nichts machen, nur ein bisschen Zunge bewegen. Du musst nicht mal deine Muskulatur hier benutzen. So einfach ist das. Obwohl es das Wichtigste, der wichtigste Ausdruck überhaupt ist. Möge Allah uns erlauben, mit La ilaha illallah zu sterben. Er verfluchte niemals eine Frau oder einen Diener. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam war kein Mensch, der beleidigt, der spottet. Natürlich hier, nicht, dass jemand kommt, aber es gab doch ein Hadith, in dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, möge Allah deine Mutter weinen lassen wegen dir. Oder diese Redewendung. Hier muss man wissen, es gibt Redewendungen im Arabischen, so wie in allen anderen Sprachen. Das sind Redewendungen, die sind nicht so gemeint, aber das hat sich so etabliert in einer Sprache. Das ist kein Spott und auch keine Beleidigung. Das heißt, wenn in einer Sprache sich etabliert hat, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob es was mit Aqida zu tun hat, Hals- und Beinbruch, ich weiß gar nicht, was Aqida technisch da, ja, müsste man prüfen. Aber jetzt zum Beispiel sowas, ja, man will ja nicht damit sagen, mögest du Genickbruch bekommen. Ja? Also noch einmal, man müsste prüfen, ich habe da keine Ahnung, müsste selbst nachschauen, ob das nicht auch Aberglaube und so weiter, ja, Allahu a'lam. Aber was ich damit meine ist, es gibt in allen Sprachen Redewendungen, die meint man nicht so. Sondern es ist halt ein Spruch, das ist keine Beleidigung. Das heißt, wenn ein Nabi sallallahu alaihi wasallam oder ein Sahabi, wenn du gesehen hast, er hat das gesagt, das nicht, warum hat er das dem gewünscht? Das war kein Wunsch. Das ist eine Redewendung. Ja, dann darf ich drauf los beleidigen und ich sage eine Redewendung. Nein. Eine Redewendung ist etwas, was in einem Kulturraum, in einem Sprachraum sich etabliert hat, festgesetzt hat. Das macht jeder so, nicht du. Weißt du was, ich sage jetzt einmal, du, piep, ja, und fange an zu beleidigen und ab sofort, das ist für mich einfach eine Redewendung. So funktioniert das nicht. Sondern eine Redewendung ist das, was andere schon lange vor dir benutzt haben, ohne es beleidigend zu verwenden. Ja. Ansonsten, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat nie beleidigt. Aisha radiallahu anha, als An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, als die damaligen Juden in Medina zu ihm sagten, Assamu alaik. Und Assam bedeutet der Tod, mögest du sterben. Es hört sich aber an wie Salamu alaik. Also manchmal, wenn jemand keine Zeit hat und sagt, Assamu alaik, bitte was? Assalamu alaikum, was? Ja, es gibt ja Leute, die können nicht, die haben keine Zeit. Also können sie nicht sagen, Assalamu alaikum. So, die haben da jetzt auch gesagt, Assalamu alaikum. Aisha hat es verstanden, was sie gesagt haben. Assam. Also hat sie ihnen gegeben. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, also verbal natürlich. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte zu Aisha, ich wurde nicht entsandt, um zu beleidigen. Sie sagt aber, hast du nicht gehört, was sie gesagt haben? Dann sagt er, ich habe ihnen geantwortet, euch auch. Ihr wünscht mir das? Euch auch, bitteschön. Wa alaikum. Das zeigt also, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam war achtsam in seiner Wortwahl. Er hat niemals jemanden mit seiner Hand geschlagen, außer im Kampf, also im Krieg. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, ich glaube, das hatte ich letztes erwähnt, also ein paar Vorträgen. Das ist auch ein Wunder. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hat mehrere Kriege erlebt als General an vorderster Front. Also mindestens um die 10, ja, da sind sich die Gelehrten nicht einig, wie viele Kriegszüge hat er selbst miterlebt. Einige sagen mehr, aber mindestens sind so um die 9, 10 Kriegszüge. So, lass es ein Kriegszug sein. Und du bist an vorderster Front. Du bist jetzt der General. Und du bist Erzfeind Nummer 1. Alle wollen dich vernichten. Die anderen Soldaten mit dir, die sind kein Ziel an sich. Nicht das erste Ziel. Du bist das erste Ziel. Bedeutet was? Alle werden ihn angreifen. Wie kann jemand, oder andersrum formuliert, wenn wir fragen würden, wie viele würde so jemand dann töten? In einem Krieg. Und dieser Krieg ist nicht so ein Joystick-Krieg aus der Ferne. Sondern du hast dein Schwert, du gehst in die Masse hinein und du bist an erster Front. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam war immer vorne. Sahaba haben gesagt, als wir nach dem Propheten gesucht haben, wo ist er, haben wir gesehen, der ist ganz vorne. Alayhi salatu wasalam. Er war der Mutigste. Alayhi salatu wasalam. So ganz vorne, das heißt, du bekommst alles ab. Alle Bogenschießer, alle Speerwerfer, alle Soldaten mit den Schwertern, die Tiere, die Pferde, auf jeden Fall alles kommt zuerst zu dir. So, zu überleben ist schon eine Sache. Und das andere ist, und das ist schon so nebenbei, ein Beweis, dass er ein Prophet ist. Weil Allah sagte, wir werden dich beschützen. Die ganze Welt war gegen ihn. Und er wurde nicht getötet, alayhi salatu wasalam, jedenfalls nicht in diesen Kriegen. Auf jeden Fall, du wirst dich doch verteidigen, oder nicht? Da kommen jetzt 10 Leute, 20 Leute, 100 Leute auf dich zu. Der eine mit dem Speer, der andere mit dem Schwert, der andere ist auf dem Pferd, der andere, oder nicht? Die wollen ja alle Muhammad, alayhi salatu wasalam. Und der muss sich jetzt wehren. So, wie viele Menschen werden wohl gestorben sein wegen dem Propheten, alayhi salatu wasalam? Also ist doch normal, dass man sagt, es sind schon ein paar Leute, oder nicht? Er hat, alayhi salatu wasalam, in allen Kriegen nur einen einzigen Mann getötet. Wie macht man sowas? Sowas macht man, wenn man Barmherzigkeit für die Menschheit ist. Der will die Leute gar nicht töten. Der will sie nicht töten. Geh weg und du geh weg und lass. Und er könnte das Schwert nehmen und einer nach dem anderen. Er hätte den Sahaba sagen können, so, und jetzt haltet mal alle bitte fest hier, ja? So, und 1, 2, 3, am Fließband. Hätte er machen können, oder nicht? Er hatte Sahaba Hamza radiallahu an, Abu Bakr Ali radiallahu an, Umar radiallahu an. Also, nur einer von denen hat ja schon Al-Qa'qa, also Al-Qa'qa, das, als Abu Bakr radiallahu an, als er Kalif war und man hat ihm gesagt, wir brauchen 1000 Mann. Da hat er Al-Qa'qa geschickt. Das war einer der Maschine. Radiallahu anhu. Wir können ihn ja nicht mehr nazaren. Ja, also. Radiallahu anhu. Einer. Also, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam hatte solche Leute. Ali radiallahu anhu. Also das war einer der größten Krieger überhaupt. Das heißt, ein Nabi sallallahu alaihi wasallam hätte ganz leicht am laufenden Band die Leute töten wollen. Aber er wurde nicht entsandt als Mörder. Obwohl, das wäre ja im Krieg, also in der Verteidigung, das wäre ja nicht mal unmoralisch, sich zu verteidigen und töten. Aber er wurde nicht entsendet, um Blut zu vergießen. Er wurde entsendet als Gnade. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Also er hat niemals jemanden mit seiner Hand geschlagen. Für alle, die denken, boah, also Mann sein bedeutet, ich mach den, hey, komm her. Und in 0, nix denkt, Junge, was ist los? Ja, ich muss doch zeigen, ich hab's dran. Das ist keine Männlichkeit. Sollen wir uns nicht verteidigen? Das ist wieder was anderes. Du musst dich verteidigen, verteidige dich. Aber es geht um diese Leute, die, sagt er auch, aufmucken, oder? Ja? Also, ja, Streit suchen, ja. Weil so war der Prophet nicht, alayhi salatu wasalam. Ja, aber das zeigt, ich wäre nicht mutig. Das hat mit Mut nichts zu tun. Mutig bedeutet, wenn es drauf ankommt, bist du da. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sagte, verlangt nicht nach der Begegnung mit dem Feind. Verlangt nicht danach, den Feind zu begegnen. Wenn ihr ihn aber begegnet, seid standhaft. Nicht abhauen. Er hat niemals Rache genommen für sich selbst. Es sei denn, die Grenzen Allahs wurden verletzt. Das heißt, also wann hat er Leute bestraft? Ja, wenn sie Gesetze gebrochen haben. Aber für sich selbst jemand war schlecht ihm gegenüber, er war verzeihend, alayhi salatu wassalam. Und immer wenn er zwischen zwei Dingen wählen konnte, wählte er das leichtere von beiden. Es sei denn, es war eine Sünde oder führte zum Abbruch der Verwandtschaftsbande. Dann war er derjenige, der sich davon am fernsten hielt. Also er lebte einfach, alayhi salatu wassalam, und hat es den Leuten auch einfach gemacht. Wenn möglich. Wenn natürlich ein Gebot da ist, du musst, okay, dann muss ich. Ich muss zu Hajj. Aber selbst in der Hajj hat er immer versucht, den Leuten es einfach zu machen. Anas radiallahu anhu sagte, ich diente ihm 10 Jahre lang. Also Anas radiallahu anhu kümmerte sich um den Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er war bei ihm. Wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam was braucht, er holt ihm das, bringt ihm das, kauft für ihn einmal. Also er kümmerte sich um ihn 10 Jahre lang. Und nie sagte er zu mir, pfui. Also, gut, das ist oft, also er hat nie irgendeinen Ton von sich gegeben, was zeigt, dass er unzufrieden ist. Noch sagte er zu etwas, das ich tat, warum hast du das getan? Oder zu etwas, das ich nicht getan habe, hättest du das doch getan. Er hat ihn nie getadelt. 10 Jahre. All das, all diese Charaktereigenschaften zeigen was? Dass er ein Prophet ist. Ein normaler Mensch kann das nicht. Er kann nicht all diese Sachen einhalten. Ja, soll das heißen, wir sollen nichts tun? Doch, doch, trainiere. Aber keine Angst, du wirst nie vollkommen sein. Das heißt nicht, du brauchst dich nicht zu ändern. Ändere dich, das ist dein Vorbild. Aber dass der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, perfekt war in allen Bereichen, vollkommen, natürlich die menschliche, die absolute Vollkommenheit hat ja nur Allah subhanahu wa ta'ala. Aber die menschliche Vollkommenheit, die findet man nur beim Propheten alaihi salatu wasalam. In der Tora wird er beschrieben, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Gesandte Allahs, mein auserwählter Diener, er ist weder schroff noch hart, noch laut in den Märkten und er vergilt Böses nicht mit Bösem, sondern er verzeiht und vergibt. Also selbst in den vorherigen Schriften wurde schon vorausgesagt, dass dieser Mensch kommen wird. Und deswegen, Salman, radiallahu an, er hat ja erkannt, dass An-Nabi, alayhi salatu wasalam, der Gesandte ist, anhand einiger Charaktereigenschaften. Zu seinem Charakter gehörte, dass er den Gruß als erster sprach, wenn er jemanden traf. Obwohl er der Prophet ist. Hat nicht gesagt so, ihr müsst zuerst. Nein, nein. Jemand sitzt, zum Beispiel, das haben wir ja auch besprochen, ja. Benehmen beim Grüßen. Du kommst und er ist schon da. Du beginnst. Salamu alaikum. Auch wenn du einen höheren weltlichen Rang hättest. Trotzdem, er ist vor dir da. Also begrüßt du ihn. Der Fahrende grüßt den Fußgänger. Und so weiter. Diese Benimmregeln haben wir ja besprochen. Wenn jemand ihn mit einem Anliegen aufsuchte, so übte er Geduld mit ihm, bis dieser selbst wieder wegging. Subhanallah. So hilfsbereit war. Wenn jemand zu ihm kam, hat er sich um ihn gesorgt. Bis dieser Mann seine Sache erledigt hat. Er hat ihm nicht gesagt, ich habe keine Zeit. Entschuldige, ich habe keine Zeit. Auf der anderen Seite natürlich, du sollst nicht die Leute einfach so drauf los immer stören. Aber sei du hilfsbereit. Sei du hilfsbereit. Die Sahaba, die waren so nobel, dass sie nicht mal Fragen gestellt haben. Die Sahaba sagten, wir freuten uns, wenn ein Wüstenaraber kommt und Fragen gestellt hat. Also das beruht auf Gegenseitigkeit. Er, An-Nabi alayhi salatu wasalam, braucht jemand was, ist er für ihn da. Die Sahaba auf der anderen Seite, die haben sich übertrieben. An-Nabi sallallahu alayhi wasalam, ich brauche das und nein, nein, nein. Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, wenn ihr den Propheten besucht, ja, dann kurz und dann wieder weg. Das stört den Propheten sallallahu alayhi wasalam. Er hat es nicht gesagt, deswegen kam ja die Eier runter. Er ist so großzügig und nachsichtig, er hat es nicht gesagt. Aber jemand bleibt da und will nicht weggehen. Das heißt also, es beruht auf Gegenseitigkeit. Er war großzügig. Auf der anderen Seite, du jetzt, der du Hilfe verlangst, übertreib's nicht. Bei jeder Sache, ich habe eine Frage. Junge, du kannst ja gerne deine Fragen stellen, aber jetzt nicht jede Sekunde, jede Minute oder kannst du das mir helfen? Kannst du mir helfen? Ja, übertreib's nicht. So, auf der anderen Seite sei hilfsbereit. Also ich hoffe, es ist klar geworden. Ein Gleichgewicht geben und nehmen. Er setzte sich dorthin, wo das Gespräch endete und mischte sich unter seine Gefährten, als sei er einer von ihnen. Das heißt also, wenn irgendwelche Leute zusammensitzen, er setzt sich dahin, er sagt mir, mach mal Platz jetzt. Ich muss jetzt da nach vorne oder so. Nein, nein, er setzt sich dahin, wo er Platz findet. Er hat sehr lange geschwiegen und wenn er gesprochen hat, redet er nicht hastig, sondern überlegt und er wiederholte das Gesagte, damit man es verstand, damit es verstanden wurde. Natürlich jetzt nicht jeden einzelnen Satz, aber wenn etwas wiederholt werden sollte, dann hat er es auch wiederholt. Und das zeigt also auch, wenn du redest, ja, nicht so schnell. Gut, das ist liegt in der Natur des Menschen. Einige reden etwas schneller, andere reden etwas langsamer. Versuch, selbst wenn du jemand bist, der schnell redet, versuche etwas langsamer zu reden, damit der andere dich versteht. Er verzeiht, obwohl er die Macht hatte zu strafen. Und er sprach niemanden direkt mit etwas an, das dieser nicht mochte. Also wenn er wusste, das Thema, das mag er nicht, hat er ihn auch in Ruhe gelassen. Er war der wahrhaftigste aller Menschen in seiner Rede, der treueste in seinen Versprechen, der sanftmütigste im Wesen und der beste im Umgang. Wer ihn unerwartet sah, empfand Ehrfurcht vor ihm. Und wer mit ihm in Kontakt trat und ihn näher kennenlernte, liebte ihn. Wenn seine Gefährten über weltliche Dinge sprachen, sprach er mit ihnen mit. Also dieses Interesse teilen ist vielleicht jetzt nicht dein Lieblingsthema, aber zeig deinem Bruder, ich interessiere mich für dich. Und wenn sie sich an Ereignisse aus der Zeit der Jahiliyyah erinnerten, lachten sie und er lächelte dazu. Ihr weißt noch, als wir da ja, in Mekka und so, ja, und also er war sehr, sehr sozial, alayhi as-salatu was-salam. Er war der tapferste unter den Menschen. Einer seiner Gefährten sagte, in gefährlichen Lagen suchten wir Schutz beim Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Sie schützten sich, indem sie hinter ihm standen, alaihi salatu wasallam. Er war weder auffallend groß noch klein, vielmehr war er von mittlerer Größe. Seine Haut war hell, leicht rötlich, aber nicht dunkelbraun. Er hatte volles Haar, weder glatt, ganz glatt, noch kraus. Und es reichte bis zu seinem Ohrläppchen. Seine Stirn war breit, seine Augenbrauen geschwungen, seine Augen tief schwarz, also seine Wimpern dicht, sein Nasenrücken fein geformt, seine Wangen waren glatt, sein Bart war voll, sein Hals wie der Hals einer schön geformten Figur, seine Brust breit, Bauch und Brust ebenmäßig, seine Handflächen weit und seine Unterarme lang, seine Hand war weicher als Seide. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Möge Allah uns erlauben, ihn zu sehen und mit uns, dass er uns vereint mit ihm im Paradies. Das ist natürlich wichtig, und es gibt ja das Buch von At-Tirmidhi, rahimahullah, die Wesensart des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Wenn jemand sagt, ich habe den Propheten gesehen im Traum, möge Allah uns das erlauben, dass du weißt, ob es wirklich war. Wenn jemand sagt, oh, ich habe einen Mann gesehen, der war riesig, ja, dann war es nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ein Mann gesehen, der hatte voll den weißen Bart, kein schwarzes Haar, es war auch nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Der Nabi sallallahu alaihi wasallam, selbst in hohem Alter hatte er einen schwarzen Bart mit einigen wenigen weißen Haaren, ja, einige sagen um die 20 oder weniger. Das sind einige Sachen. Danach sprach er über einige Wunder. Vielleicht, oder machen wir das ganz kurz noch zu Ende, dann sind wir mit diesem Kapitel fertig. Er sagt, was nun seine Wunder betrifft, sallallahu alaihi wasallam, wer seine Zustände miterlebt und seine Berichte hörte, die seine Charaktereigenschaften, seine Taten, sein Verhalten, seine außergewöhnliche Weisheit im Umgang mit den Bedürfnissen der Menschen und seine vortrefflichen Hinweise zur detaillierten Anwenderung des islamischen Gesetzes umfassen, der kann keinen Zweifel daran haben, dass dies nicht das Ergebnis menschlicher, keinen Zweifel daran haben, dass dies nicht das Ergebnis einer menschlichen List ist, sondern dass dies nur durch Unterstützung aus himmlischem Beistand und göttlicher Kraft möglich ist. Also, er sagt, was ich vorhin sagte, all diese Vollkommenheit, diese Perfektion im Charakter, die Perfektion in der Gesetzgebung, der Koran an sich, all das zeigt, das kann nicht von einem Menschen erfunden sein. Das muss Offenbarung sein vom Prophet, von Allah subhanahu wa ta'ala. Zu seinen größten Wundern und deutlichsten Zeichen zählt, also das ist schon einmal Beweis, dass er Prophet war, alayhi salatu wassalam. Zusätzlich dazu nun die Wunder. Einmal der Koran und dann weitere Wunder. Was ist so wunderlich, ja, wundervoll im Koran, dass keiner es nachahmen kann? Niemand kann diesen Koran nachahmen. Und darüber habe ich ja letztens dieses Fest, darüber geredet. Ich weiß nicht, wie der Titel ist. Irgendwas Gottes, Beweis des Prophetentums oder so. Wer es weiß, kann ja dann im YouTube-Kommentar vielleicht einen Kommentar drunter schreiben, damit die Leute, die das verstehen wollen, sich nachschauen, anschauen. Und ausführlich, glaube ich, war das in der Widerlegung des Atheismus. Da gab es nämlich auch die Vorträge über den Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Er selbst ist ein Gott, so wie weiß, alles. Also weitere Wunder, die Spaltung des Mondes. Als die Amerikaner versucht haben, ein Zeichen, der Mond hat sich gespalten. Das Hervorströmen von Wasser zwischen seinen Fingern. Ein Nabi, sallallahu alaihi wa sallam, ein Mann hatte sie nicht genug Wasser. Und dann hat der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, seine Hand reingelegt in ein Gefäß. Und dann ist Wasser zwischen den Fingern gesprudelt, sodass alle dann genug Wasser hatten. Das ist ein Beweis. Und da sehen wir, erkennen wir, warum die Sahaba eben ihr Leben geopfert haben für den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Die haben das gesehen mit eigenen Augen. Und wir wissen das authentisch. Es wurde authentisch überliefert. Das heißt, normalerweise müssen wir genauso auf Allah vertrauen wie die Sahaba. Ebenso, dass er viele Menschen Essen zu geben hatte, das war ja auch in einer Schlacht, als der Nabi sallallahu alaihi wa sallam dann Essen bereitet hat. Eigentlich war das Essen für eine Handvoll Leute und dann am Ende haben 1000 Menschen davon gegessen. Als er auch die Sand oder Steine geworfen hat in einem Krieg, war das, da der Baumstamm, man hat auf dem er Khutba gemacht hat, eine Zeit lang die Predigt gehalten hat, wo er drauf stand. Und dann hat man ihm ein Mimbar, diese Kanzel, gebaut. Und dann hat man gehört, wie dieser Baumstamm geweint hat. Diesen Ton vor sich gegeben hat, weil der Nabi a.s. nicht mehr auf ihm stand. Wenn Gegenstände den Propheten lieben, a.s. wie sollten wir dann ihn lieben? Sallallahu alaihi wa alaihi wa sahbihi wa sallam. Möge Allah unsere Liebe zu Allah und unsere Liebe zu Propheten stärken, alaihi salatu wassalam. Dann natürlich die Voraussagen über das Verborgen, was eingetreten ist, zum Beispiel im Koran, dass die Römer gegen die Perser siegen werden. Dann hat er auch zum Beispiel Qatada, einmal ist sein Auge so ein bisschen rausgefallen, er hat es wieder reingebracht und dann konnte er Qatada mit diesem Auge noch besser sehen als mit dem anderen. Auch Ali radiallahu anhu hatte mal Probleme mit dem Auge und Nabi sallallahu alaihi wa sallam hatte Speichel genommen und sein Auge damit behandelt und dann konnte er sehr gut sehen. Das sind einige Wunder des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Er sagt zum Ende des Kapitels, wir bitten Allah, dass er uns dazu verhilft, uns an seinem Charakter und seinen Eigenschaften zu orientieren, denn er ist edel und er erhört die Bittgebete und alles Lob gebührt Allah dem Herrn der Welten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Charakter verbessern. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit dem edlen Propheten vereinen. Wa sallallahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.